Also tatsächlich begleitet mich Digitales über den kompletten Tag. Das geht schon morgens los mit der S-Bahn. Da habe ich mein Ticket auf dem Smartphone. Wenn ich dann weiterfahre und mir zum Beispiel einen E-Scooter hole, mache ich das mit dem Smartphone. Ich zahle im Supermarkt damit. Ich habe all meine Inhalte, Streaming-Angebote, alles auf dem Handy. Also digitale Geräte sind mein täglicher Begleiter. Ich kann es mir gar nicht mehr ohne vorstellen.
Ich habe das gestern erst gemerkt und zwar durch Corona ging das eine lange Zeit nicht, aber jetzt kann ich mit meinem Handy im Supermarkt bezahlen und das finde ich ganz cool. Mich hat auch gestern eine Oma, hat mich ganz verdutzt angeguckt.
Also wo es mir letztens erst wieder richtig bewusst geworden ist, ist, als ich im Flugzeug saß und da oben dann einfach irgendwie anfangen konnte, Netflix zu schauen. Früher musste man den Sitz vor einem angucken, den ganzen Flug über, und jetzt kann man halt einfach gediegen Netflix schauen, die Tagesschau schauen, alles, was irgendwie dazugehört.
Wir können jeden Tag und in ganz vielen Bereichen unseres Lebens die Digitalisierung sehen und erleben. Genau das ist auch das Ziel von Born to Transform. Wir nehmen euch heute mit an ganz unterschiedliche Orte, zeigen euch Beispiele aus der Praxis und erklären, wo überall moderne Technologie zum Einsatz kommt, wie sie funktioniert und welche Vorteile wir dadurch haben. Mein Name ist Felix Uhlig und wir schauen uns in dieser Folge an, wie die Digitalisierung bei der Polizei aussieht, was eine Smart City ausmacht und wie die Digitalisierung im Kunstbereich funktioniert. Wir haben dazu bereits Podcast-Folgen gemacht und heute gibt es eine kompakte Zusammenfassung. Wir checken den aktuellen Stand.
Born to Transform. Für jedes Problem eine digitale Lösung.
Mit Praxisbeispielen lässt sich die digitale Transformation einfach am besten erklären. Deshalb gibt es auch immer wieder Messen und Events, auf denen Fujitsu und andere Technologieunternehmen ihre smarten Lösungen präsentieren. Im September 2022 steht zum Beispiel die Smart Solutions in Düsseldorf und Stuttgart an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Einige Cases, die dort gezeigt werden, haben aufmerksame Born-to-Transform-Fans schon einmal in diesem Podcast gehört. Mit den wichtigsten Facts stimmen wir uns damit heute ein auf die Smart Solutions. Und von dieser Veranstaltung werden wir dann natürlich auch berichten. Es passiert ja schon einiges in Sachen Digitalisierung bei uns in Deutschland. Da geht aber noch viel, viel mehr. Das beste Beispiel dafür sind Länder wie Japan, Singapur oder Taiwan. Sascha Pallenberg ist Chief Awareness Officer bei der Nachhaltigkeitsplattform Aware. Er lebt und arbeitet in Taipeh, der Hauptstadt von Taiwan. Und in der Doppelfolge zum Thema Mobilität und Nachhaltigkeit hat er uns erzählt, wie es dort mit dem öffentlichen Nahverkehr läuft.
Mobilität innerhalb einer smarten und einer vernetzten Stadt fängt fundamental mit dem Bezahlsystem an. Ohne Bezahlsystem und die leichte Übergabe von der einen Plattform zur nächsten keine smarte Mobilität. Bei uns ist das sogenannte EasyCard-System, das ist ein NFC- oder ein RFID-System, wo du eine kleine Prepaid-Karte hast oder machst du deine Apple Watch oder wie auch immer. Und das kannst du nutzen. Und wenn du zum Beispiel hier in die U-Bahn einsteigst und du hast so eine Karte, dann kostet das schon mal 25% weniger, als wenn du ein Einzelticket kaufst. Bist du vorher noch im Bus gefahren, kostet es 40% weniger. Jetzt mag man sich denken, Moment mal, je mehr ich fahre, umso günstiger wird das. Relativ pragmatische Gründe, weil damit wird gewährleistet, dass die Menschen, die in Taipei County, also in den Vororten der Innenstadt wohnen, nicht mit dem Auto zur U-Bahn-Station fahren, sondern lieber den Bus nehmen. Obendrauf packst du noch ein Bonussystem, ich pack die Karte wieder drauf, will sie aufladen, kann sehen, im letzten Monat habe ich x Fahrten gehabt, bekommst du diesen Monat ein paar Fahrten entsprechend frei. Und übrigens, die Karte nutzt du für den Bus, die nutzt du für die Bahn, die nutzt du für das Fahrrad, mit der kannst du im Taxi bezahlen. Wirklich so der 10-Sekunden-Kleber der Smart City ist das Bezahlsystem. Und ich glaube, da hat Taipeh wirklich nicht nur für Asien in meinen Augen das beste Beispiel, wie wichtig vor allen Dingen auch Mobilität als Nervensystem so einer Stadt ist, geschaffen, sondern letztendlich auch ein Businessmodell, weil du kannst eigentlich das, was wir haben, 1:1 all inclusive als Paket kaufen und das wird in deine Stadt dann einfach entsprechend rüber importiert.
Ich als regelmäßiger Bahnfahrer muss sagen, das wäre wirklich ein super Konzept, auch für uns hier in Deutschland. Sollten wir auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Einen kleinen Einblick davon, wie es bei uns in Sachen intermodale Mobilität schon jetzt läuft, haben wir in der Folge Intermodale Reise durch Berlin bekommen. Bei dieser Reise durch die Hauptstadt war unter anderem Stefanie Horn mit dabei. Sie ist Smart City und Mobility-Expertin bei Fujitsu und hat uns erklärt, wie unser Mobilitätsverhalten analysiert werden kann.
Es gibt ja auch Möglichkeiten, zum Beispiel Mobilitätsverhalten und Bedarfe in der Bevölkerung zu erfassen, ohne personenbezogene Daten überhaupt selbst aufzunehmen und zu tracken. Mhm. Und wir haben zum Beispiel ein Projekt mit der Stadt München. Wir haben da so eine Plattform, die heißt SME, das steht für Smart Monitoring Ökosystem, wo wir einfach die einzelnen Mobilitätsangebote, so wie sie hier gerade um uns rumstehen, ne, Carmen, du stehst hier neben dem Roller, dass wir die einfach tracken. Also wo steht der Roller? Mhm. Wo fährt der Roller hin? Und wo nutzen die Menschen die vor allem? Ne? Also muss ich die jetzt da vorne an die Kreuzung stellen oder vielleicht eher in die Müllerstraße? Und das machen wir einfach mit Sensorik, die an den Mobilitätsangeboten hängen und nicht irgendwie über persönliche Daten über Smartphone.
Ja, dieses Beispiel zeigt ganz gut, wie wichtig und natürlich auch schützenswert Daten sind. In vielen Bereichen gibt es eine ganze Flut an Daten, die erfasst und ausgewertet werden müssen. Hier kommt dann ganz oft modernste Technologie zum Einsatz. Das gilt zum Beispiel auch für den Hamburger Hafen, einen der größten Seehäfen der Welt. 12.000 Lastwagen fahren täglich über das Jahr verteilt 10 Millionen Container von dort weg. Juan Jesus Pereira Rodriguez, Geschäftsführer und Head of Sales Central Europe, hat uns erklärt, wie Fujitsu hier genau unterstützen kann.
Also eine ganz große Empfehlung, die ich aussprechen kann, ist, schaut euch mal die Digitalisierungsprojekte an, die wir gemeinsam zum Beispiel mit dem Hamburger Hafen Moment treiben. Da geht es darum, den CO2-Ausstoß, aber auch die Effizienz am Hamburger Hafen zu erhöhen. Ich war dort auf dem Weltkongress, auch mit dem CEO des Hamburger Hafens. Und es ging darum, dass wenn die Containerschiffe kommen, entstehen immer wieder Staus von den LKWs, die diese Waren abholen, um sie in den Verkehr zu bringen. Und mit unserer Lösung, die im Prinzip die Ampelsteuerung intelligenter macht, wissen, welche LKWs wann kommen, wie die Ladungen sind, schaffen wir es, mehr als 3.000 LKWs täglich mehr durch den Hafen zu schiffen. Das bringt natürlich einmal Effizienzgewinn für den Kunden, für den Hamburger Hafen. Aber auf der anderen Seite schonen wir dadurch auch massiv die Umwelt. Und da schlagen wir dann zwei Fliegen mit einer Klatsche.
Das ist auf jeden Fall ein beeindruckendes Projekt, das wir uns bald auf jeden Fall mal genauer in einer Podcast-Folge anschauen sollten und werden. Natürlich direkt hier vor Ort. Für mich als Wahlhamburger ein perfektes Heimspiel. Was wir in den Podcast-Folgen von Born to Transform auf jeden Fall gelernt haben, das Datenmanagement spielt in eigentlich allen Bereichen eine große Rolle. Timon Schmotz ist IT-Consultant bei Fujitsu und hat uns in der Folge Public Safety erklärt, wie in der Justiz mit Daten umgegangen wird.
Das, was uns, glaube ich, bei Fujitsu sehr gut gelungen ist, ist, dass wir mit unserem Public Safety Ecosystem eine Systemlandschaft geschaffen haben, die sich voll an der Arbeit der Polizei ausrichtet. Das heißt, wir haben hier nicht einzelne Insellösungen geschaffen, sondern einen praktisch voll digitalen Strafverfolgungsprozess. Und den haben wir sauber kategorisiert. Denn ganz klar ist ja, Daten, die kommen nicht irgendwie zur Polizei. Wir haben einen ersten ganz wichtigen Block, das ist natürlich die Datensammlung. Dann müssen diese Daten, es muss irgendwas damit passieren, sie müssen gemanagt werden. Und dieser Bereich Datensammlung, Datenmanagement ist ein Bereich, wo zum Beispiel unsere Lösung Smart Police zum Einsatz kommt. Aber dann muss es ja auch weitergehen. Wir wollen ja aus den Daten etwas gewinnen. Und deswegen ist der Analyseblock in unserem digitalen Strafverfolgungsprozess ein ganz wichtiger. Und ja, nach dieser Analyse haben wir dann ja hoffentlich eine Ermittlung auch zu einem Abschluss gebracht, die wir uns am Ende anschauen wollen. Wir wollen sie visualisieren. Und daher ist der vierte auch ganz wichtige Block die Visualisierung.
Auch im klassischen Streifendienst können die Polizeibeamten entlastet werden.
Ich finde immer ein schönes Zitat von Benjamin Franklin, der ja mal gesagt hat, da wo ich Freiheit aufgebe, um Sicherheit zu gewinnen, da riskiere ich am Ende beides. Und ich glaube, das trifft natürlich auch für dieses ganze Thema Videoüberwachung im öffentlichen Raum zu. Aber was wir natürlich heute machen können, ist, dass wir mit KI-gestützter Videoanalyse wieder auch die Beamten sensationell entlasten können. Jetzt stellen wir uns vor, ja, wenn wir uns hier vom Parkplatz ein paar Meter wegbewegen, wir sind am Fußballstadion und haben dort auf dem Vorplatz Bereiche, wo während einem Spiel nur eine bestimmte Anzahl von Personen reingehen dürfen. Und da kann natürlich mir eine KI-gestützte Videoanalyse helfen, automatisch zu zählen, wie viele Leute gerade in einem bestimmten Bereich sind. Und ich denke, das sind so Themen, da kann ich schon für Entlastung sorgen, ohne jetzt genau zu wissen, wer die Person ist, die in dem Video ist. Das ist völlig unkenntlich gemacht, aber ich habe trotzdem einen Mehrwert gewonnen.
So können also smarte Lösungen ausschauen. Sie erleichtern unsere Arbeit und dadurch sparen wir uns Ressourcen, Zeit und natürlich auch Geld. Wenn wir über effizientes Arbeiten sprechen, landen wir auch ganz schnell beim Thema New Work. Durch die Pandemie hat das Ganze nochmal ordentlich an Fahrt aufgenommen. Und in der Folge New Digital Work haben wir von Anke Anderi, Head of Human Resources bei Fujitsu, dabei Folgendes gelernt.
Naja, New Work steht ja nicht nur für Arbeitsortautonomie oder Arbeitszeitautonomie. New Work steht ja auch für Digital Leadership, steht für, ich sag mal, Verflachung von Hierarchieebenen, steht für Jobsharing-Modelle, steht für Mosaikkarrieren. Das alles sind ja Bestandteile von New Work. Und das gilt in meinen Augen für alle Jobfamilien, also egal über welche Jobs wir nachdenken, ganz einfach, weil ein Stück weit die demografischen Entwicklungen einerseits so sind und Arbeit in Gänze sich verändert und der Anspruch an Arbeit. Will sagen, nein, betrifft nicht nur die Knowledge Worker, sondern kann tatsächlich einen Einfluss haben auf alle anderen Jobfamilien, wie wir das nennen auch.
New Work betrifft am Ende also alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und welche Technologien dabei zum Einsatz kommen, das hat uns Robert Meyer verraten. Er leitet als Head of IT die Abteilung für digitale Systemplattformen bei Fujitsu.
Ja, die wesentlichen Technologien, die wir von Fujitsu einbringen können, sind sicherlich das Thema Cloud. Wir haben innerhalb Fujitsu eine sogenannte Cloud-First-Strategie. Also wir haben noch nicht Cloud-Only, aber Cloud-First. Dann ist definitiv das Thema einer, und das ist ein Trend, den wir definitiv erkennen, bisschen weg von einer digitalen Transformation hin zu einer datengetriebenen Transformation. Das sind ganz aktuelle Technologiethemen, die wir diskutieren. Und last but not least ist sicherlich eines ganz wichtig, das ist die Connectivity. Wenn ich dran denke, dass Mitarbeitende auch immer wieder ein bisschen sich verabschieden von der Urbanisierung, also ein bisschen weggehen von der Verstädterung, rausgehen ins Land, dann ist ganz wichtig, dass die Connectivity da ist. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Ich komme oftmals in einen Call, dann heißt es, ich habe heute eine schlechte Verbindung. Das müssen wir ändern und da sind wir natürlich als Fujitsu auch mit unseren Providern dran, dieses zu ändern. Hier in Europa, da gibt es nur einige Baustellen, denke ich, aber da haben wir unsere Verbindungen. Und last but not least, das muss ich erwähnen, das sind die Security-Themen. Das Thema Cybersecurity ist ganz, ganz wichtig, gerade auch in dem New Digital Work Umfeld. Wir müssen sichere Arbeitsumgebungen schaffen, ohne dass es der User mag. Das heißt, das muss immer noch eine gute User Experience sein und trotzdem sicher sein. Und glaubt mir, das ist gar nicht so einfach, weil das ist wirklich eine Grätsche, die man machen muss. Sicher und gute User Experience.
Das kann ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen. Und am Ende muss man ja immer verschiedene Interessen und Bedürfnisse unter einen Hut bekommen. Werfen wir nun einen Blick auf die Kunst. Das ist auf jeden Fall ein Bereich, den man jetzt vielleicht nicht unbedingt sofort mit moderner Technologie und Digitalisierung in Verbindung bringen würde, aber weit gefehlt, wie uns Stefan Geisser in der Folge Digitalisierte Kunst verraten hat. Er arbeitet im Informations- und Datenmanagement der BPK Bildagentur in Berlin.
Wer organisiert denn das Ganze?
Ja, das machen wir. Also im Prinzip kuratieren wir das ganze Material unserer Partner, schauen uns an, was wir vermarkten können, was nachgefragt wird und sammeln dieses Material ein. Teilweise wird es auch noch digitalisiert oder verschlagwortet, mit Metadaten versehen. Also es ist ein Riesenaufwand, den wir hier betreiben, um die Sichtbarkeit dieser Werke, die ja sonst nur an den Wänden der Museen selber dann präsentiert werden, in die digitale Welt zu bringen. Und da sind wir der Vermittler zwischen unseren Kunden und den Quellen, also derjenigen, die uns das Material zur Verfügung stellen.
Und welche Vorteile hat das Ganze?
Also für die Kunden hat es einen Riesenvorteil, weil sie an einer Stelle sofort eine Rechtssicherheit im Sinne der Lizenzgebung erhalten, weil sie viel schneller eine Auskunft bekommen. Und für die Partner auf der anderen Seite, sprich die Museen oder Urheber, deren Material wir vermarkten, ist es auch leichter einzusehen, welche Bilder wir von ihnen in welchem Zusammenhang vermarkten. Und auch sie können per Knopfdruck eigentlich ihr Okay oder ihre Ablehnung, je nachdem, anschieben und umsetzen, so dass alle Beteiligten eine maximale Transparenz und Geschwindigkeitserhöhung haben. Und Zeit ist ja immer Lebenszeit und der teuerste Faktor in allen Prozessen.
Zeit ist Geld, da hat er absolut recht. Und das ist ja ein super wichtiger Faktor. Und in einigen Folgen haben wir uns dann auch die digitale Transformation in Unternehmen angeschaut. Hören wir doch mal rein, was uns Alexander Stappert, CIO bei Grison de Boekelaar, dazu erzählt hat.
Wir wollen natürlich den bestmöglichen Keks in der höchstmöglichen Qualität.
Ist ein super Job.
Ja, das steht erstmal im Mittelpunkt. Das Produkt am Ende muss passen und stimmen. Und wir versuchen natürlich aus IT-Sicht das bestmöglich zu unterstützen, indem wir wirklich sagen, okay, erstens, wir wollen alle Daten haben, damit wir aufgrund dieser Daten lernen können, wie man diesen Prozess auch verbessern kann. Wir wollen aber auch, sagen wir, dem Kunden Mehrwerte bieten, die uns jetzt von der Konkurrenz auch abheben. Beispiel wäre jetzt zum Beispiel ein QR-Code auf einer Verpackung, wo man dann sieht, okay, wo wurde ich hergestellt? Was ist da drin? Die Inhaltsstoffe sind für uns ja ganz wichtig. Ja, wir haben ja ganz viele Thematiken mit Allergenen. Und hier kann die IT auch unterstützen, um zu sagen, okay, wie transparent kann ich ein Produkt für den Endkunden machen? Und daraus ergeben sich natürlich auch für uns, sagen wir, neue Produkte, neue Absatzmärkte. Und wir heben uns da auch wirklich von der Konkurrenz ab.
Ich glaube ja, die Beispiele, die wir heute im Podcast, aber natürlich auch in allen anderen Folgen besprochen haben, zeigen ganz gut, dass die digitale Transformation in wirklich allen Bereichen angekommen ist. Wenn ihr noch mehr Praxisbeispiele erleben wollt, dann schaut gerne auf der Smart Solutions in Düsseldorf oder Stuttgart vorbei. Dort erwarten euch ganz viele Praxisbeispiele aus dem Einzelhandel, der verarbeitenden Industrie, Banken und Versicherungen. Auch mit dabei der Transport, die Logistik und der öffentliche Sektor. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes dieser Podcast-Folge oder auf www.fujitsu.com. Dort gibt es dann auch nochmal alle Folgen, über die wir heute gesprochen haben, zum Nachhören. Bis zum nächsten Mal und tschüss!
To transform.